Das ist der SAZ Sport Podcast. Wir sprechen mit den wichtigsten Denkern und Köpfen der Branche über Entwicklungen am Markt. Was ist Ihre Meinung und welche Momente waren für Sie persönlich entscheidend?
Wenn du als Händler von deinen Kunden viermal hintereinander zum beliebtesten Laden im Bundesland, in dem Fall Hessen, gewählt wirst, dann ist das schon eine echt große Auszeichnung. Wenn dich deine Lieferanten zum Händler des Jahres in SAZ Sport küren, dann zeigt es, wie groß dein Stellenwert in der Branche ist. Seit fast 24 Jahren führt Jost Wiebelhaus den Frankfurter Laufshop, eine absolute Institution in der Main-Metropole, und er hat es dabei auch schon zu überregionaler Bekanntheit gebracht. Er ist für mich mittlerweile so einer der Promis unter den Laufhändlern und ja, ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Jost.
Ja, Florian, was für Worte. Ja, vielen Dank, dass ich hier heute bei euch sein darf. Super.
Aber sehr gerne doch. Du sag mal, wie klingt das für dich, der Promi unter den Laufhändlern? Wie kannst du damit leben?
Naja, wenn du es über mich erzählst, geht schon. Natürlich selber würde man das nie erzählen, aber klar, wir geben unser Bestes mit Ausdauer und Power und ja, sind natürlich super happy, dass da so gute Sachen bei rumkommen und ja, solche lobenden Worte hier als Einführung im Podcast über mich erzählt werden.
Aber du hast eben auch sehr viel zu diesem Thema beigetragen. Also Promi jetzt in Anführungszeichen so ein bisschen scherzhaft, aber es ist schon so, dass du im Bereich der Eigenvermarktung, dass du das Thema schon relativ forciert hast. Ja, also ich habe das in den letzten Jahren auch bei dir sehr häufig beobachtet. Also du schickst mittlerweile ziemlich regelmäßig PR-Mitteilungen raus. Du bist sehr auf LinkedIn aktiv. Also man kann schon sagen, dass du die Öffentlichkeit mittlerweile sehr stark suchst, im Gegensatz schon zu früher. Ich glaube, das kann man schon sagen. Sag mal, wie wirkt sich das so auf dein Geschäft aus?
Ja, im Endeffekt ist ja ziemlich cool, was wir so übers Jahr doch an Aktionen und so immer wieder neue Innovationen haben. Und im Endeffekt kann man da auch, denke ich, dann drüber sprechen oder sollte es auch. Und im Endeffekt, wenn Medien jetzt wie ihr oder auch vielleicht sogar regionale Presse über Themen sprechen, die sagen wir mal, innovativ sind und die lechzen ja teilweise auch nach neuen Stories, wenn sonst Ladenschließungen sind und so. Und wenn sie hier ein positives Beispiel haben, wo tolle Sachen entstehen, ob das der Lauftreff ist oder andere Sachen, wo wir vielleicht im Laufe des Gesprächs noch drauf zu kommen, ist natürlich klasse, wenn das zum Beispiel in der FAZ geschrieben wird und dann auch unsere Kunden das lesen. Man hat ja eine andere Glaubwürdigkeit, als wenn man nur Anzeigen macht, und von daher gehört das für mich dazu. Und LinkedIn hast du angesprochen, für mich absolut wichtig. Hier in Frankfurt ganz viele Banker oder Berater sind auch bei LinkedIn aktiv, das sind meine Kunden, und wenn die darüber Neuigkeiten was erfahren, was wir gerade wieder gemacht haben, ist das halt eben auch ziemlich cool, ziemlich große Reichweite generiert es, und ja, beides, sowohl lokale Presse als auch LinkedIn hilft natürlich, dass Neukunden oder Bestandskunden in den Laden kommen, und einfach wirkt sich das super positiv aufs Geschäft aus, auch lobende Worte gegenüber den Mitarbeitern und auch mir, wenn wir da so aktiv sind und immer wieder über unsere Ideen und Innovationen und Sachen und neue Produkte oder Launches berichten können, wenn wir vielleicht auch irgendein Produkt von den Lieferanten wieder exklusiv bekommen haben.
Diese, ich sag mal, Marketing-Offensive, die du da gestartet hast, war das eigentlich so ein schleichender Prozess? Oder hast du dir irgendwann tatsächlich mal überlegt, hey, ich muss ein bisschen mehr nach draußen gehen?
Ja, ich mache das, glaube ich, schon eine ganze Zeit. Vielleicht war die Corona-Zeit, ist ja jetzt 5 Jahre her, wenn man sich das überlegt. Ich habe mir auch noch mal 2, 3 Gedanken gemacht, was haben wir eigentlich alles gemacht? Wenn man überlegt, ist fast auf den Tag genau mit der Laufstilanalyse at home, als wir den Laden schließen, die Packstation Abholung. Wir hatten ja in der Zeit, habe ich mich ja gefühlt wie so ein Startup ohne Online-Shop damals, Sachen ausgefahren. Da haben wir halt, musste man in die Öffentlichkeit gehen. Der Riesenvorteil ist natürlich auch, dass wir über LinkedIn, aber auch Insta, ist eine große Reichweite haben mit 8.000 Followern, bei Insta zum Beispiel, sodass man da auch echt eine kostengünstige, schnelle Reichweitengenerierung und Aufmerksamkeit bekommen. Und von daher, ich denke, war das wahrscheinlich einer der Erfolgsfaktoren in der Zeit, so rauszugehen. Und ja, ich war damals auch bei einem Podcast von Markus Diekmann, der Händler helfen Händler gemacht hat, wo ich dann mit dem Amazon-Chef als David gegen Goliath im Podcast war. Und das war so mein, ja, kann ich nicht sagen, Turbo. Das hat mir unheimliche Bekanntheit auch außerhalb der Sportbranche gebracht. Und dadurch bin ich halt öfters auch Ansprechpartner auch außerhalb der Sportbranche und auch bei anderen Podiumsdiskussionen oder auch anderen Podcasts dann auch schon mal angefragt. Und das ist natürlich super, wenn man halt auch da eine größere Reichweite bekommt und auch mal ganz andere Zielgruppen dann auf uns aufmerksam werden.
Eine kurze Unterbrechung, bei der ich euch an eine Sache erinnern möchte. Solltet ihr unsere Sporthandelsstudie noch nicht bestellt haben, dann bitte holt es nach. Ihr erfahrt hier aus Sicht des deutschen, des österreichischen und des Schweizer Konsumenten alles über Markenbedeutung, Shoppingkanäle, Ausgaben für Sportartikel und so weiter und so fort. Dabei haben wir den stationären und den Onlinehandel in den Fokus genommen und die Leute auch gefragt, wo sie konkret ihre Sportartikel kaufen. Und wir wollten wissen, was pro Offline-Handel und was pro Online-Handel spricht. Also alles echt spannende Ergebnisse, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet, zu einem wirklich fairen Preis. Sprecht mich gerne an, schreibt mir dazu. Selbstverständlich kann ich euch auch gerne noch die Leseprobe zukommen lassen. Darin findet ihr unter anderem das Inhaltsverzeichnis. Gut, und jetzt wieder zum Gespräch. Ich habe es im Intro ja schon angesprochen, dass du eben auch schon überregional große Aufmerksamkeit erregt hast. Und das ist eben diese Bitcoin-Geschichte gewesen. Also der Ausgangspunkt war ja, dass du diese Kryptowährung, also diese Online-Währung als Zahlungsmittel in deinem Geschäft angeboten hast. Das war vor einem Jahr. Und du warst eben tatsächlich der erste Einzelhändler in Frankfurt, der das eben so neu eingeführt hat. Und natürlich ist das erstmal so eine lokale Geschichte. Aber das ging ja weit drüber hinaus. Erzähl mal, wie war das?
Ja, das hole ich gerne aus. Also es war wirklich mega. Ich bin ja Banker, wie du weißt, und Volkswirt und habe natürlich immer noch einen Bezug zu den Türmen, die hier in Frankfurt sind und zur Börse. Und im Januar, als so die Gerüchte waren, dass diese ETFs auf Bitcoin in Amerika praktisch aufgelegt und auch erlaubt wurden von der dortigen Bankenaufsicht oder Börsenaufsicht. Und dann habe ich gesagt, wenn das kommt, dann sind die Bitcoins im normalen Finanzmarkt angekommen. Und da habe ich gesagt, mal gucken, was sich daraus entwickeln kann. Da habe ich zufällig auf einem Kongress, wie es halt immer ist, deswegen kann ich auch nur empfehlen, immer über den Tellerrand zu sehen und auch zu Kongressen zu gehen. Das war auch einer außerhalb der Sportbranche. Und da habe ich jemanden kennengelernt, der eben die Bitcoin-Zahlungsmodalitäten umsetzt. Und da haben wir gesagt, wie machen wir das? Und dann war das große Halving im April. Und dann haben wir da halt als einer der Ersten oder der Erste, auf jeden Fall wirklich einer der ersten Einzelhändler das umgesetzt. Und ja, und das war natürlich erstmal lokal. Die FAZ hat dann schon nach ein paar Wochen einen riesen Artikel gemacht und waren in mehreren, über LinkedIn, Insta natürlich bekannt gemacht. Und jeder Kunde, der bezahlt hat mit Bitcoin, der hat natürlich, kam natürlich, wurde gefragt, ob er ein Selfie mit uns machen konnte. Und dann haben wir das da auch wieder geteilt. Und so, dass wir auch bei Kunden, die praktisch kein Bitcoin haben, aber die haben trotzdem gesagt, ihr seid echt cool, was ihr wieder da alles macht. Also auch wenn man selber vielleicht noch nicht so den Bezug dazu hat, aber die Bitcoin-Jünger waren natürlich total begeistert. Da war eine Englischsprachige, die war hier und hat auf LinkedIn eine Lobeshymne geschrieben, dass hier so ein Sportladen in Frankfurt die akzeptiert. Und dann muss man sagen, der absolute Hammer war dann natürlich, als dann die $100,000 im Herbst gefallen sind vom Kurs her, als das praktisch in einem Jahr sich über mehr als verdoppelt hatte. Und dass das Heute-Journal dann anrief und dann waren wir im Dezember im Heute-Journal drin und das war krass, 3,7 Millionen Follower oder haben das sich angeschaut, das war echt der absolute Wahnsinn. Und der Witzige war, am nächsten Morgen, 10 nach 10, kann ich mich noch daran erinnern, das war Sonntagsabend, Montagsmorgens, 10 nach 10, kommt der erste Kunde und sagt, darf ich auch noch Cash bezahlen? Das heißt, das war so, man sieht, die Leute brauchen dann so einen Input oder haben es gesehen, der wäre ja nie im Leben am nächsten Morgen in den Laden gekommen, wenn man nicht den Bericht vorher gesehen hat. Und ja, es haben ganz, ganz viele aus der Industrie und aus der Kundschaft den Bericht gesehen und fand das natürlich cool, wenn in Anführungsstrichen dein Laufsportgeschäft dann im Heute-Journal ist, das ein absoluter Ritterschlag ist. Das war also, sagen wir mal, verbal gesehen, marketingmäßig absoluter Hammer. So nach 24 Jahren würde ich sagen, das Beste ins Heute-Journal, glaube ich, schafft man es nicht so oft.
Ja, und viel, viel besser und weiter geht's dann gar nicht mehr, was die Reichweite anbelangt, oder? Also mir weiß ich, ob es jetzt noch eine berühmtere Sendung gibt, in die wir dich noch holen können, aber vielleicht zu Markus Lanz oder so. Aber ich glaube, es wird dann schwieriger. Nee, das ist ein Ritterschlag, das stimmt. Ja. Du, jetzt werden sich aber manche Hörerinnen und Hörer denken, naja, super, die Aufmerksamkeit, schön und gut, aber der ist ja kein Filialist und verkauft nicht bundesweit, ja. Jetzt muss man wissen, du hast es auch schon angedeutet, du bist jetzt eigentlich kein reiner stationärer Händler mehr, ja. Du in der Corona-Pandemie, während der Lockdowns, hast du ja schon angefangen zu versenden, ja, also ohne offiziellen Online-Shop, aber da ging es ja schon sehr in Richtung E-Commerce. Jetzt hast du aber tatsächlich einen, zumindest einen in der Testphase. Und soweit ich aber weiß, hast du dich schon sehr lange gegen den eigenen E-Commerce gesträubt. Warum jetzt die 180-Grad-Wende?
Ja, erstmal natürlich, man muss da hingehen, wo die Kunden sind. Einmal auf Social Media, dass ich da überall, deswegen auch LinkedIn, Insta, habe ich schon erzählt, da, wo die Kunden sind. Und das Gleiche ist, die Kunden kaufen halt auch im Netz. Und ja, und dann hat man überlegt nochmal. Und wir haben eine Sache, die war, kann man das kaum glauben, aber wie wir Gutscheine verschickt haben. Das ging echt, sag mal, Vorkriegszeit mäßig. Das heißt, eine E-Mail, dann Kontonummer geschickt oder PayPal, dann den Gutschein fertig gemacht, per Einwurf einschreiben, rausgeschickt, dann muss man ja froh sein, dass in diesem Vorgang Kunden im jetzigen Zeitalter überhaupt noch bei uns bestellt haben. Und dann habe ich gesagt, jetzt müssen wir da mal reagieren. Und dann habe ich wirklich innerhalb von 3 Tagen haben wir einen Shopify-Shop aufgebaut. Und das ist auch wirklich ein Tipp, den ich jedem sagen muss, auch wenn es natürlich, ich sage mal, Helfer, Händler helfen Händler, was der Markus damals ins Leben gerufen hat, das ist einfach. Wir sitzen alle in einem Boot, wir müssen die Sachen weitergeben. Und ich kann jedem nur empfehlen, einen vollautomatisierten Gutscheinshop zu machen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie viel Umsatz da generiert wird. Und auch noch an Weihnachten, das war Hammer, an Heiligabend, sogar am ersten Feiertag wahrscheinlich, wenn die Kinder zu den Schwiegereltern fahren und brauchen noch einen Gutschein. Also das war wirklich der absolute Hammer, was da geht. Und in dem Zuge haben wir natürlich dann auch gesagt, wenn du die Shopify-Fläche hast oder den Shop aufgebaut hast, ist es natürlich nicht mehr schwierig, da ein paar Produkte, vor allem selektive, die praktisch preisstabil sind und die wir vielleicht auch, die es nicht überall zu bekommen gibt oder wenn Launches sind. Wir haben im Oktober eine Uhr gelauncht, da wir nicht, aber die ist da gelauncht worden und wir waren einer der wenigen Handelspartner und dann ist natürlich klar, wenn da großer Traffic drauf ist, dass man dann auch darüber Aufmerksamkeit generiert und das probieren wir weiterhin aus. Das ist immer noch sehr homöopathisch alles, aber die Zuhörer, also kann ich jedem nur empfehlen, habe ich auch ganz vielen schon erzählt, macht so einen Gutschein-Online-Shop, das ist unglaublich, ja, was da gehen kann und ja, mal gucken, wie es weiter sich ausbaut und aber natürlich Kerngeschäft bleibt weiterhin absolut stationär.
Aber sag mal, Jost, was erwartest du dir so von diesem Online-Shop? Also es gibt ja auch Händler, die sagen, also ich werde da wahrscheinlich nicht so wirklich mitstinken können, aber ich verwende diesen Webshop auch dann so ein bisschen als Schaufenster. Und natürlich ist es auch in deinem Interesse, die Preise stabil zu halten. Die Frage ist nur, ob das Konzept dann wirklich so aufgeht. Also was sind so deine Erwartungen? Also ich gehe mal schon davon aus, dass du dir da schon signifikante Umsätze auch dann erhoffst, oder?
Ja, es ist natürlich, man muss es auf jeden Fall ausprobieren. Der Aufwand ist relativ gering. Man muss es halt einfach, so ein Shopify-Shop ist wirklich schnell installiert. Aber für uns ist so, wir verkaufen im Laden ja alles nach UVP. Wir haben die wenigsten Abschriften. Das können auch die Sport 2000-Kollegen da belegen, dass wir im Running-Segment da wirklich wenig Abschriften haben und es geht nur fullpreismäßig und du musst natürlich dann auch im Online-Shop Fullpreis verkaufen, das andere macht ja gar keinen Sinn. Das geht auch nur mit selektiven Produkten, aber es gibt natürlich auch Leute, die Produkte nachkaufen, die sie vielleicht bei uns gekauft haben und ja, man kann es anbieten und immer wieder zu Launches, wenn Schuhe wirklich selektiv sind, die kann man da super zeigen und mal gucken, wo sich's hin entwickelt. Also ich habe es einfach mal machen, better done than perfect, einfach mal anfangen, das mein Motto, tun, sonst geht's nicht. Und alleine das mit den Gutscheinen hat sich schon sowas mehr als bezahlt gemacht. Aber mal gucken, wo die Reise hingeht. Aber es funktioniert wirklich auch sonst ganz gut. Retourenquote ist wirklich noch super niedrig, unter 10%. Von daher haben wir da echt, weil wir eben auch von allen Kunden seit 18 Jahren die Daten haben, die das wollten, haben wir die Schuhdaten, haben wir ganz, ganz früh mit angefangen. Und das ist natürlich für uns jetzt auch ein Riesen-Winner, weil wir dann die richtige Schuhgröße auch teilweise empfehlen können, wenn E-Mail-Nachfragen kommen.
Ja, jetzt hast du im Gegensatz zu deinem stationären Laden ja beim E-Commerce eine relativ große Konkurrenz, also natürlich Händlerkollegen, dann Marktplätze und so weiter und so fort. Aber, und das ist eine Sache, die du mir im Vorgespräch verraten hast, was dir wirklich große Bauchschmerzen macht, das ist das D2C-Geschäft deiner Lieferanten. Ja, also der Verkauf speziell von Laufschuhen über die eigene Website. Die haben übrigens vor 2 Jahren dazu mal ein Pro-Contra in unserem Heft gemacht. Ja, zu dem Thema, also D2C-Vertrieb der Hersteller, okay oder No-Go. Und ein Händler meinte damals, der war tatsächlich auf der Pro in Anführungszeichen Seite, heißt es natürlich nicht super gut, aber er kann es nachvollziehen, wenn Hersteller eben über ihre eigenen Website selbst verkaufen. Der meinte, es ist okay, sofern gewisse Spielregeln eingehalten werden. Als da wären Warenverfügbarkeit für die Handelspartner muss also gegeben sein, also Händler first quasi, dann möglichst Einhaltung der UVPs und sollten mal Rabatte gegeben werden müssen, dann wird es an die Partner kommuniziert. Das macht tatsächlich auch der ein oder andere Hersteller. Wie siehst du das?
Ja, ich kann mich an die Ausgabe erinnern. Ich weiß noch, wie Pro und Contra nebeneinander auf der Seite, kann mich noch gut dran erinnern. Ich denke, es ist schon wieder 2 Jahre weiter. Die Zeit ändert sich natürlich. Und vor 10 Jahren gab es riesen Aufschrei, wo Marken eigene Online-Shops aufgebaut haben. Jetzt ist es praktisch so, dass es kaum einen mehr gibt, der keinen hat. Ich komme ein bisschen aus der Finanzsicht. Wenn die Quartalszahlen von den börsennotierten Unternehmen alle 3 Monate publiziert werden, dann sieht man ja, oder ist praktisch, die Investoren gucken genau auf den D2C-Share und der steigt natürlich aktuell sehr. Und das auch vielleicht die Brands, die ein bisschen weniger im Moment noch haben, werden natürlich dadurch angetrieben, wenn sie vielleicht, ich sage mal ein Beispiel, nur 10% oder 15% D2C-Share haben, aber andere über 40, dann wird dann natürlich ein bisschen Druck aufgebaut. So, das glaube ich, dass dieser Bereich weiterhin forciert wird, auch über Instagram-Shopping, über Influencer-Marketing. Das ist im Moment so. Wir wissen selber, dass einige Handelsunternehmen verschwunden sind und wahrscheinlich über den Generationskonflikt oder über Problematik dann auch wegfallen werden, sodass die Unternehmen da wahrscheinlich auch mehr machen müssen. Aber ich glaube schon, dass das auch für uns als stationärer Händler oder überhaupt Einzelhändler weiter ein Thema ist, dass die Lieferanten einmal Partner sind, aber eben zugleich auch Mitbewerber. Von daher glaube ich, dass der D2C-Anteil leider auch steigen wird. Und deswegen müssen wir Konzepte haben und Produkte haben, Strategien haben, wie die Hersteller uns unterstützen. Und da gibt es jetzt auch viele gute Beispiele, warum das bei den Laufsportspezialisten im Moment so gut funktioniert.
Lass uns nochmal kurz auf diese Spielregeln zu sprechen kommen. Könntest du denn, sollten die eben eingehalten werden, tatsächlich damit leben, wenn Hersteller direkt verkaufen?
Gut, ich glaube, damit leben müssen wir im Moment alle. Es gibt eine gute Newsletter-Abos, wo dann ein 15% Rabatt drauf geht. Das ist ja fast auch schon Standard leider. Manchmal werden neue Produkte da rausgenommen, aber im Endeffekt, das sind ja oft eigene Business Units. Wir werden es nicht mehr ändern. Es ist praktisch passiert. Das gab vor 10 Jahren, wie ich gesagt habe, den großen Ausschrei. Die Warenverfügbarkeit ist ja auch, das wissen ja die Händler, wissen das ja, aber die Kunden nicht, dass teilweise die D2C-Lager dann in Europa sind und haben eine andere Zugriffsbreite. Das heißt, ein Schuh ist da in 8 Farben lieferbar, wo er in Deutschland vielleicht sogar nur in 4 Farben angeboten wird und der Kunde gar nicht versteht, warum wir ihn in Grün nicht bestellen können, wenn er doch auf der Webseite in Grün zu bekommen ist. Es sind ein paar Probleme in Anführungsstrichen und wir können als Händler natürlich nicht einen Schuh in 8 Farben im Lager haben. Das ist für uns unmöglich. Ein paar Hersteller machen ja auch ein Dropshipping dann. Von daher, das ist auch eine gute Idee. Aber das können natürlich auch nicht alle anderen anbieten. Aber grundsätzlich werden wir das Ganze nicht mehr aufhalten. Klar, wenn es zum UVP ist, ist das eine. Aber grundsätzlich versuchen wir natürlich auch mit selektiven Produkten uns da abzugrenzen, die teilweise gar nicht im D2C sind, um dass wir den wichtigen Second Buy bei uns im Geschäft zu machen und dass der Kunde nicht einmal zu uns kommt, sich toll beraten lässt, den Schuh XY hat und dann dauerhaft beim Hersteller nachkäuft. Das ist für uns auf Dauer kein gutes Modell.
Jetzt habe ich mir mal so Folgendes überlegt. Nehmen wir mal einen Stammkunden vom Frankfurter Laufshop, also jemanden, der wirklich jeden Laufschuh bei dir stationär kauft, den du vielleicht sogar auch ganz gut kennst. Vielleicht begrüßt ihn sogar mit Handschlag und duzt ihn auch. Glaubst du denn, der könnte dir untreu werden, wenn er eben zum Beispiel jetzt ein Newsletter von Marke XY bezieht und da steht, hey, große Aktion, so und so viel Prozent Rabatt? Was passiert?
Ja, ich muss mal meinen Opa zitieren, der war auch Einzelhändler, der wäre jetzt über 100 schon, der sagt, jede Biene sticht. Das heißt, der Kunde, sagen wir mal in der heutigen Zeit mit Kosten etc., Energiekosten steigen, Inflation, gut, geht jetzt zum Glück wieder zurück, aber im Endeffekt, wenn er abends am Rechner sitzt und sieht auf einmal die E-Mail reinkommen und es gibt das Schnäppchen, dann zucken schon einige. Wir haben eine super hohe Loyalität, das ist so. Und deswegen funktioniert das auch. Das hat Corona auch gezeigt. Auch die ganzen Kollegen in Deutschland, die ganzen Laufsportspezialisten haben eine super Loyalität der Kundschaft, sind dadurch sehr gut dadurch gekommen. Aber grundsätzlich beim Rabatt zucken die Kunden schon ab und zu. Ich denke, bei unseren Kunden eher weniger, aber eben auch nicht alle. Und im Moment, glaube ich, haben wir alle ein Lächeln, dass Running so funktioniert. Aber wenn das mal rückläufig sein kann, was ich aktuell nicht glaube, aber you never know, wie die Rahmenbedingungen sich ändern, auch gesamtwirtschaftlich oder auch mit den Kriegen etc. Von daher, dann kann die Situation schon anders sein. Aber aktuell, denke ich, können wir ganz happy sein. Und ja, manche kaufen dann doch mal links und rechts, was ja wahrscheinlich auch normal ist. Aber am liebsten würde man natürlich eine 100%ige Kundenloyalität erwarten. Aber das weiß man natürlich nicht, ob das noch realistisch ist.
Ja, was würdest du schätzen, Jost, von 10 Kunden, also von 10 Stammkunden, die normalerweise schon jeden Laufschuh bei dir kaufen? Wie viel Prozent würden fremdgehen? Was glaubst du?
Boah, das, ich glaube, dass bei uns relativ gering ist, weil wir haben ja im Vorgespräch auch immer gesprochen, wir haben ja viele Schuhe, die wir nur selektiv haben, die nicht bei den anderen Mitbewerbern hier auf der Zeil stehen, zum Glück. Deswegen ist da die Second-Buy-Quote sehr hoch. Ich habe einem Lieferanten neulich gesagt, wir haben von einem Modell seit 2008 bei einem Kunden 19 Schuhe, die der nachgekauft hat. Also es ist brutal. Wir haben so eine lange Historie, was ja auch dem gegenüberliegenden Kunden ziemlich cool ist, wenn man sehen kann, damals hat sie der Chef bedient, dann der Kollege, und von daher glaube ich, haben wir schon eine sehr, sehr hohe Nachkaufquote. Das sehen wir auch in unseren Daten. Also ich würde sagen, 80-90% werden das auf jeden Fall sein, dass man mal links und rechts vielleicht auf einer Marathon-Mall mal zuschlägt. Ist ja auch okay, wenn man bei dem Event in Berlin oder New York ist. Das kann ich vielleicht auch nachvollziehen, aber wir haben schon eine hohe Kundenloyalität und ja, das zeichnet unseren Erfolg auch aus.
Okay, also du würdest jetzt nicht zutrauen, eine Prozentzahl, also nennen 10-20%.
Ja, ich habe ja gerade gesagt, 80-90% werden weiterhin bei uns. Okay. Ja, ja, so die andere Richtung, ja.
Genau, okay, alles klar. Genau, also was ja auch ein totales Erfolgsmodell ist für euch Running-Händler, sind diese Community-Runs, die Lauftreffs, die wirklich wahnsinnig eingeschlagen haben, die unheimlich beliebt sind. Wie leicht ist es denn eigentlich so in der heutigen Zeit, einen Endverbraucher zu aktivieren und vielleicht auch einen Kunden?
Ja gut, wenn es leicht wäre, würden es auch alle schaffen, auch vielleicht die großen Boxen. Und da sieht man, dass hier der Inhaber geführte Einzelhandel oder Sporteinzelhandel da echt einen Vorteil hat. Wir haben damals wahrscheinlich auch vorausschauend vor über 10 Jahren schon mit dem Montagslauftreff angefangen. Absolute Institution. Jetzt diesen Montag waren über 100 Leute bei einem Testrun da. Im Dezember 250 Leute, absoluter Rekord. Da war Patrick Lange da, der dreifache Ironman-Champion. Das ist natürlich der absolute Hammer. Natürlich haben wir auch mit 20 gestartet vor 10 Jahren, aber es hat sich halt deutlich ausgebaut und dadurch haben wir halt eben wirklich auch ausdauernd daran gearbeitet und über die Social Media ist halt eben mega, wie viel. Gestern haben alleine bei den Kunden haben einige selber Videos gedreht und wir brauchen die nur zu reposten. Also das ist natürlich mega, wenn die, das sind ja wie Fans, die dann happy sind, dabei zu sein und auch mal die neuesten Schuhe zu testen. Auch Carbon-Schuhe sind, jetzt am Montag sind über 30 Carbon-Schuhe getestet worden, weil die Kunden natürlich, bevor sie einen Schuh für 280€ oder 300€ kaufen, dann auch mal eine Stunde am Main laufen, ist natürlich cool und ja. Aber natürlich, es kostet auch Geld, muss man sagen. Jetzt sind meistens 3 bis 5 Mitarbeiter, die montags bei uns 2 Stunden dann mit dabei sind und die natürlich bezahlt werden. Das ist ja logisch. Wir werden also beim Laufen auch bezahlt, was da ziemlich, ziemlich cool ist. Aber das finde ich aber trotzdem unterm Strich ein mega Marketinginstrument, Kundenbindung, Community, aber auch gegenüber den Brands. Wo können die Brands 50, 60, 70 Leute in ihre Schuhe bekommen zu Launches? Wir versuchen das immer ziemlich, wenn ein neuer Schuh kommt, gleich die Woche drauf, einen Testrun zu machen. Das ist ja auch für die Brands ziemlich cool. Und von daher ist das auf jeden Fall, das war die richtige Entscheidung, auch wenn es Aufwand ist, aber ist auf jeden Fall, die meisten machen es ja. Und im Moment ist ja sogar eher noch eine Bewegung, hast du vorhin angesprochen, dass auch Communities losgelöst von Einzelhandelsunternehmen im Moment in fast allen großen Städten aufgebaut werden. Und ich sage immer, je mehr Leute laufen, umso mehr brauchen Produkte, umso mehr kommen in den Laden. Von daher lasst die alle das mal machen. Und ich sage mal, wir werden auf Dauer das auch immer weitermachen. Und der Erfolg gibt uns weiterhin recht und ist ja deutschlandweit bei allen Formaten, sagen wir Laufspiel mit großem Laufsportbezug, haben ja so eine Community ran und funktioniert, denke ich, überall ziemlich, ziemlich gut.
Absolut, ja. Und jetzt kann man, glaube ich, schon sagen, also du hast ja vorhin angesprochen, Rekord waren 250, ansonsten können es dann auch mal so 100 sein. Das sind doch eigentlich so gut wie, also zu 100% Kaufkunden dann, früher oder später, oder?
Auf jeden Fall. Das sind Fans vom Laden. Die bedanken sich alle auf Insta und auch sonst im Gespräch. Vor allem natürlich auch, wenn mal zweimal im Jahr kommt auch irgendein Promi. Sagen wir mal, das ist ja für die Kunden auch was anderes wie für uns, wo wir mit den Herstellern schon mal irgendwo bei Events sind, wo wir auch die Topstars auch mal hautnah erleben können. Aber hier dann im 1:1 beim Patrick. Wir wussten gar nicht nachher, wie wir das mit den ganzen Selfies alles machen wollten bei 250 Leuten. Das war schon grenzwertig, aber hat alles noch funktioniert. Wir haben auch einen Riesenvorteil in Frankfurt im Gegensatz zu anderen Städten, dass wir bis 250 Teilnehmer nicht anmelden brauchen. Ich weiß von Kollegen, dass in anderen Städten dabei 100 Schluss ist und wir machen einfach, ja, bis 250 können wir einfach jeden Montag laufen. Ob jetzt 100 kommen oder 150 oder 200, ist eigentlich vom Setup egal. über 250, denke ich, werden wir nicht schaffen, aber das ist ja einmalig gewesen. Aber die Kunden sind natürlich happy und dann merkt man auch, wenn die dann im Nachgang kaufen, vielleicht auch nicht am nächsten Tag, aber trotzdem sind das wirklich dankbare Kunden und die sind uns treu, das merkt man auf jeden Fall.
Ja, ich finde auch 100 ist brutal stark, oder? Also das ist doch super.
Ja, das ist mega. Also, Traumwetter. Wir haben ja jetzt im Frühling, haben wir ja wirklich Glück. Wir haben ja super Laufwetter im Moment. Am Sonntag, jetzt kommende Sonntag, sind 10.000 Teilnehmer im Halbmarathon in Frankfurt. Die laufen alle in die Deutsche Bank Park, also ins ehemalige Waldstadion ein. Das ist halt ein ziemlich cool. Das Wetter spielt mit. Und ja, so ein Montag hat sich etabliert. Und die Kunden kommen und ja, die Lieferanten sind mega happy. Am liebsten würde ich jede Woche mit mir einen Testrun machen, aber ich mache das so alle 3-4 Wochen, weil die Kunden wollen natürlich auch nicht jede Woche das, sondern alle 3-4 Wochen hat sich gut eingespielt und ja, funktioniert mega mit 5, jetzt sogar neuerdings 6 Tempogruppen. Seit 2-3 Wochen machen wir sogar 4 Minuten pro Kilometer, weil vorne die sonst bei 4:30 die Gruppe immer gesprengt haben. Aber es kommen auch langsamere bis 6:30 und was auch cool ist, eine hohe Frauenquote jetzt im Winter, weil wir das ganze Jahr durchlaufen. Am Main ist natürlich auch ein bisschen dunkler und wenn du da in der Gruppe läufst, ist halt ein Riesenvorteil. Und wir haben auch nach jedem Kauf bei den Kunden im Laden, wenn die Schuhe gekauft haben, laden wir die zum Lauftreff ein. Auch da der gleiche Effekt. Entweder schaffen sie es, dann finden sie es cool, aber auch wenn sie sagen, oh, ich schaff's zwar nicht, weil ich vielleicht zu weit weg wohne, aber die finden es einfach cool, dass wir als Laden nicht nur Sachen verkaufen, sondern eben auch Zusatzsachen anbieten und das kommt halt eben positiv bei den Kunden auch an.
Frauenquote ist noch ein gutes Stichwort, da würde ich gerne nochmal einhaken. Wie hoch ist die so bei diesen Lauftreffs?
Ja, die ist wirklich 40-50%, kann man bei uns sagen.
Wow, so hoch?
Ja.
Das ist ja, okay, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Worauf führst du das zurück? Also klar, dass das Thema Women's Running im Kommen ist, beziehungsweise auch in den letzten Jahren so ein, ja, kann man schon sagen, Wachstumsschub auch durch Corona erlebt hat. Ja, okay, aber dass es fast schon pari ist zwischen Männern und Frauen, finde ich jetzt schon interessant.
Ja, die haben sich, Freundschaften entwickelt, denen laufen die vielleicht auch ein paar Volksläufe zusammen. Also das ist ziemlich cool. Wir machen auch zweimal im Jahr hier am Laden, gehen Läufe vorbei, einmal City Triathlon, einmal ein AIDS-Hilfe-Lauf, wo dann sogar welche vom Lauftreff dazukommen und helfen uns bei der Wassergetränkeversorgung. Also es ist schon eine richtige Gemeinschaft, Freundschaft. Sind auch schon Ehen entstanden, ich glaube 2 oder 3 und auch schon Nachwuchs. Also von daher, ja, ist schon ganz witzig. Von daher, also kommen da ganz viele zusammen. Ist jetzt kein Dating-Treff, aber ist dann halt auch mal mit positiv dabei gewesen.
Okay. Nochmal eine kurze Unterbrechung. Wir verschicken jede Woche einen Newsletter mit den SAZ-Jobs der Woche. Dort seht ihr eine Auswahl an Stellenanzeigen für die Sport- und Bike-Branche und könnt euch, solltet ihr eine neue Herausforderung suchen, dann dementsprechend bewerben über jobs.saz.de. Wenn ihr als Unternehmen, als Arbeitgeber da mal selbst stehen wollt, weil ihr eben sucht, und wer tut es nicht in der heutigen Zeit, dann meldet euch bei uns und wir machen euch ein gutes Angebot. Schreibt uns eine Mail an jobs@saz.de. Ansprechpartnerin ist Sabine Fockroth. Und weiter geht's. Jetzt hast du mit dem Frankfurter Laufshop schon eine gute Position gegenüber deinen Lieferanten. Ja, du bist Mitglied der Running Experts, du bist im Beirat der Sport 2000, du bist seit letztem Jahr Beiratssprecher und seit über 15 Jahren in der Warenkommission, wo du sehr frühzeitig erfährst, was so von den Herstellern kommen wird. Also hast mir auch jetzt neulich mal erzählt, so du weißt, was 2026 da in der Richtung so gespielt wird. Ja, schon sehr frühzeitig. Sag mal, wie sehr kannst du eigentlich auf die Produkte selbst, auf die Kollektionsgestaltung Einfluss nehmen, jetzt auf der einen Seite und auf der anderen Seite auf die Art der Zusammenarbeit mit den Lieferanten, weil man trifft sich auch öfter. Fangen wir erstmal mit den Produkten an und mit der Kollektionsgestaltung.
Also hier muss ich mal ein Lob an die Sport 2000 sagen, was da die Marke der Dominik, dem ganzen Team da aufgebaut hat, der Jörg Seifert mit den Running Expert, haben wir halt eben nicht nur in Deutschland, so mit dem Ralf Jahnke zum Beispiel, aber jetzt auch mit tollen europäischen Händlern, Runners Lab aus Belgien oder auch anderen, treffen wir uns wirklich so regelmäßig, haben alle 4 Wochen einen Online-Call, die der Julian organisiert und dadurch sind wir eine super Gruppe, die als guter Sparringspartner gegenüber der Industrie auftritt. Das heißt, wir sind ganz, ganz früh in Product-Line-Meetings bei First or Second Samples eingebunden und können da noch wirklich gutes Feedback nehmen. Und das schätzen auch die meisten Lieferanten, weil im Endeffekt, das muss man ja sagen, wir sehen alles, wir unterschreiben NDAs oder dürfen keine Fotos machen, weil wir können ja den Markt eigentlich 2 Jahre im Voraus einschätzen. Die Lieferanten selber haben ja nur ihre Scheuklappen in dem Sinne auf, weil sie ja ihre Produkte in der Range sehen. Und wir können die jetzt sogar schon einschätzen, in welche Richtung es geht. Das ist ein Riesenasset für beide Seiten. Und wir sehen dann auch natürlich Entwicklungen und halt eben auch Spezialistenprodukte, die extra für mit uns entwickelt werden, sodass wir die Firmen eine selektive Distribution aufbauen können, sodass wir eigene Produkte haben, die dann eben nicht überall sind und wir uns darüber auch abgrenzen können, weil wir halt eben auch den Second Buy benötigen und halt eben auch eine höhere Kostenstruktur haben mit tollen Mitarbeitern, Mieten etc. pp. Und von daher ist das erstmal mega, dass wir da so frühzeitig mit eingebunden sind und das schätzen die Lieferanten auch sehr.
Also man kann schon auch sagen, die Hersteller hören euch zu, wenn ihr Wünsche äußert oder Verbesserungsvorschläge. Merkst du das auch?
Auf jeden Fall. Also da ist auch ein langes Vertrauensverhältnis gegenüber den Teilnehmern dieser Gruppe. Die wissen genau, dass wir schon aus dem Handel wirklich viel Feedback geben können. Und das befruchtet sich auch ungemein. Wenn wir da mit 10, 12 Leuten dann zu den Preline fahren, danach haben wir jetzt im April wieder unsere Warenkommission auch wieder mit 10, 12 Leuten, die dann in Mainhausen, wo wir dann 8 bis 10 Brands sehen, innerhalb anderthalb Stunden immer, werden alle Neuheiten vorgestellt. Der Riesenvorteil, die Hälfte von uns hat Mustergröße von den Schuhen, sodass man auch wirklich in die Schuhe reinschlüpfen kann. Die sind ja US 9, US 9,5 Herren. Wenn man auf kleinem Fuß lebt, kann man da gut reinpassen. Von daher ist das unheimlich befruchtend, aber auch untereinander, dass wir halt einfach mit diesen Händlern untereinander uns austauschen. Manchmal sieht man natürlich auch selber was nicht. Das sieht dann der andere und umgekehrt, sodass man da unheimlich gutes Feedback geben kann. Und die Lieferanten schätzen das auch. Und im Endeffekt sitzen wir in einem Boot. Wir wollen wachsen, wir wollen gute Produkte, wir wollen, dass die Kunden mit tollen Produkten laufen, verletzungsfrei laufen. Und ja, der Austausch ist gigantisch. Und da hat die Sport 2000 frühzeitig die Weichen gestellt. Und das, was wir da machen, gibt es so kaum. Es kamen sogar beim vorletzten Meeting 2 Händler aus Amerika, die sich das angeguckt hatten, die wir damals in Austin auf der Running-Messe getroffen haben. Und die hat Jörg dann gesagt, kommt doch mal rüber. Und dann waren die bei uns. Sie waren auch begeistert, wie eng wir da schon mit den Lieferanten da uns so regelmäßig treffen. Da hat die Sport 2000 wirklich super Vorarbeit geleistet und davon profitieren wir. Und wir machen den Job ja für die Running Experts, die 100 Läden in Deutschland und auch eben auch teilweise dann für die europäischen Länder, wo jetzt auch noch mehr mit kooperiert wird.
Genau, es ist wirklich eine starke Händlergemeinschaft, die ja letzten Endes auch gegenüber den Lieferanten dann auftreten kann. Und jetzt frage ich mich so, vielleicht mag das jetzt auch ein bisschen naiv klingen, die Bauchschmerzen, die du vorhin ja auch formuliert hast, könnt ihr solche Geschichten nicht auch an die Lieferanten herantragen und sagen, hey Leute, könnt ihr da so vielleicht in eurer Distributionspolitik beziehungsweise auch in eurer Preispolitik D2C, könnt ihr da nicht ein bisschen was ändern oder was anpassen? Also ist das was auch gehört werden kann? Oder muss man halt leider feststellen, hey, das sind Global Player, die haben ihre eigenen Strategien und die lassen sich mal ganz salopp gesagt von den Händlern nicht reinquatschen, weil sie eben auch ganz andere Ziele haben, möglicherweise.
Ja, wie wir ja wissen, über Preise darf man nicht sprechen, machen wir natürlich auch nicht. Aber der Fokus im Moment, das haben ja auch einige der großen Hersteller gesagt, wir haben den Riesenvorteil, dass die Running-Läden halt wirklich im Fokus stehen. Das heißt, Running ist im on vogue. Die sind wichtig, nicht nur die 5, 6 Großstädte in Deutschland, sondern eben die gesamte Gruppe, dass man da gut vertreten sein sollte. Und das sehen die Hersteller auch. Und von daher hören die schon auf uns. Natürlich, man darf es auch nicht überbewerten, aber trotzdem im Spezialistentum machen wir da schon eine sehr gute Größenordnung aus. Und es wissen ja selber, Runners Point gibt es seit 4 Jahren nicht mehr. Von daher, wenn man überlegt, wer hat es geschafft, stationär vernünftig Sporteinzelhandel umzusetzen. Im Running sind wir da auf jeden Fall der Marktführer, was das angeht. Und mit einem guten Know-how. Bei uns werden die Schuhe noch angefasst in den Sitzungen und testgelaufen und probiert. Bei großen Accounts, glaube ich, geht es dann eher um Pakete, Farben etc. pp. Preispunkte. Und wir, klar, wenn wir merken, auch ein Preispunkt ist zu hoch oder auch mal zu niedrig, meistens kann man da schon nochmal Einfluss drauf nehmen. Und neulich gab es auch nochmal eine Preisanpassung von einem Schuh, der ist 10 Euro günstiger geworden, weil wir gesagt haben, das ist überbewertet, der ist konsumiger in dem und dem Preispunkt, der Mitbewerb hat da das und das und dann hören die dann schon drauf. Und das ist schon, diese Treffen sind unheimlich gut und ist eine Ehrvertagung für uns untereinander, aber auch für die Hersteller.
Just, wie fändest du den Markennamen in Anführungszeichen Absolute Run Frankfurter Laufshop?
Ja, die Frage musste ja kommen, Florian, damit habe ich ja fast schon gerechnet. Ja, also was soll ich dazu sagen? Grundsätzlich glaube ich, dass zum Beispiel so starke Marken wie der Volker in der Laufbahn München oder Lars und Ulf Lunge in Hamburg-Berlin oder auch wir, Frankfurter Laufshop, über die lange Historie schon einen sehr starken Markennamen haben und eben durch unseren Leuchtturmcharakter und unsere Reichweite und wahrscheinlich auch unsere Umsatzgrößen gut aufgestellt sind. Aber die Sport 2000 hat wirklich frühzeitig hier absolut das richtige Wort nicht erfunden, aber zu Hilfe genommen und hat da ein tolles Konzept aufgebaut, was für echt viele ganz schön relevant ist, weil die Eröffnung, der Jörg treibt das gut voran, mit dem Christoph auch, und es gibt wirklich viele Vorteile. Und auch vielleicht ein paar Defizite, die teilweise, aus welchen Gründen auch immer, die Händler haben, und der greift die Zentrale da unter die Arme, was den Einkauf geht, was Schulung angeht, was auch Marketing, Werbung, Social Media angeht. Auch die Lauftreffs sind überall etabliert. Also im Endeffekt machen die das schon wirklich gut. Und von daher ist das eine relevante Gruppe. Es gibt natürlich auch ein Commitment von Seiten der Händler, sodass man auch sich verpflichtet, die meisten oder ziemlich viele Kampagnen so mitzumachen. Von daher ist es auch ein Geben und Nehmen. Und ich glaube, dass das parallel gut laufen kann. Wir haben auf der einen Seite die Running Expert, die ganzen Eigenständigen noch, oder sind ja alle eigenständig, aber nicht in einer, sagen wir mal, engeren Verbundenheit zusammenarbeitende Laufsporthändler und eben die Absolut-Konzepte, die jetzt ja auch nach außen in andere Länder ausgebreitet werden. Und im Moment haben die alle einen sehr guten Erfolg. Von daher denke ich, gibt es da eine gute Parallelwelt. Aber wie sagt man in Frankfurt, Stand jetzt, Nico Kovac vor einigen Jahren, wird es das nicht geben. Frankfurter Laufshop bleibt aktuell Frankfurter Laufshop.
Ja, also du glaubst auch nicht, dass du vielleicht einen noch besseren Zugriff auf Ware bekommen könntest, vielleicht auch noch bessere Einkaufskonditionen. Das wäre ja auch, also zwei, das wären wirklich zwei große Vorteile.
Ich denke, wir sind da schon gut positioniert und wir haben da, glaube ich, schon sowohl die Relevanz, glaube ich, ist schon sehr hoch bei uns, und auch die Konditionen, denke ich, sind wir auch ganz gut aufgestellt. Ja, ob es da noch ein, zwei Punkte vielleicht besser geht, kann schon mal sein, oder wenn man noch mehr vielleicht noch was an Aktionen mitmacht. Aber im Endeffekt, mein Ding ist es aktuell nicht. Ich finde es gut, dass sie es gemacht haben. Es war der richtige Weg, auch von einigen Übernahmen finde ich gut. Ich supporte das auf der Seite auch. Auf der anderen Seite als Beiratssprecher der Running Expert und als Beiratsmitglied der Running-Spezialisten und auch als Beiratssprecher habe ich beide Gruppen im Auge. Ich bin derjenige, der auch auf die Running-Expert schaut, wo wir und Lunges und Laufbau und wie sie alle heißen und einige Brunerts drin sind und Active. Von daher habe ich beide Brillen sozusagen auf und versuche beides zu vertreten, und das funktioniert auch gut, und wir haben auch jetzt Anfang April schon wieder Beiratssitzung. Da kommt das auch wieder zum Thema und läuft wirklich sehr gut, muss man echt sagen.
Genau, jetzt hast du Sport 2000 sehr gelobt, auch eben für die Ausrichtung der Running Experts, jetzt in Verbindung auch mit dem Format Absolute Run. Wo glaubst du, so aus deiner Sicht, gäbe es noch Verbesserungspotenzial? Also was sollte noch passieren, um die Gruppe vielleicht noch besser aufzustellen, wenn es überhaupt geht?
Ja, ich lobe nochmal, loben kann man nie genug, nicht nur Mitarbeiter, sondern auch hier den Verband. Also was die Sport 2000 da vor einigen Jahren gemacht hat mit dem Standort Mainhauden, mit dem Orderzentrum, da ist jetzt die Neueröffnung gewesen vor einigen Wochen. Die beiden Messen, sowohl bei den Outdoor-Profis oder Outdoor-Experts, sorry, und den Lauf-Experts, die sind ja die Hammer-Messen, Riesenzulauf, und auch von Freien oder auch ein paar Händlern aus Heilbronn, was ja auch überhaupt kein Thema ist, wenn man da die Leitmesse jetzt in den beiden Segmenten hat. Das machen sie wirklich gut. Auch jetzt am Wochenende, Sonntag, Montag, sind Schulungen. Da kommen über 100 Mitarbeiter von den Learning Expert und Absolut Run zum Produkttesting Sonntag. Und Montag sind drei Vorträge, die morgens auf Englisch sind und nachmittags oder versetzt Englisch und Deutsch, im Bereich Warenkunde, im Bereich Training und eben in der Biometrie. Von daher ist eigentlich alles da. Von daher machen die das wirklich sehr gut. Ich könnte mir vorstellen, wir waren ja damals, ich habe vorhin mal erzählt, in Austin bei dem The Running Event, ist ja die größte Messe in Amerika. Da waren wir auch schon ein paar Mal mit ein paar Händlern drüben. Die machen noch mehr Product Training, die gehen aber auch 4-5 Tage aus ihrem Geschäft raus, haben 2 Tage Messe und 3 Tage machen die interne Schulung. Das ist so ziemlich cool. Da hat Jörg schon angefangen, da in Mainhausen mal was vorzulagern, um da noch einen besseren Austausch zu machen, noch einen besseren Input. Und da muss man halt gucken, dass so möglichst viele da hinkommen. Ansonsten, denke ich, ist die Außendarstellung sehr gut. Viele gehen auf die exklusiven Produkte, weil das einfach ein Unterscheidungsmerkmal ist. Wir konzentrieren und bündeln da die Einkaufsvolumen. Das funktioniert sehr gut, aber man kann sich natürlich immer verbessern. Von daher, mir fällt jetzt, vielleicht kann man auch mal einen Lauf organisieren, der deutschlandweit von den Running Experts ist. Gab es auch schon mal. Da gibt immer wieder neue Ideen. Es muss halt auch mit der Manpower umsetzbar sein. Aber im Moment können wir uns da nicht beklagen, haben einen sehr guten Support und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut.
Genau, also wie sagt der Deutsche so schön, es gibt nichts zu meckern. Von daher, ja, alles gut, können wir auch mal gern so stehen lassen. Du, jetzt lass uns abschließend gerne noch auf die aktuelle kommende Saison, Frühjahr, Sommer 2025 schauen. Sag mal, was sind da so deine Erwartungen und was glaubst du, was sind so die ausschlaggebenden Faktoren für eine erfolgreiche Saison?
Ja, im Endeffekt, glaube ich, ist der Tisch gut gedeckt. Das Wetter spielt mit. Der Klimawandel, der profitieren wir, wo jetzt die Wintersportler, ich habe den Podcast mit dir, mit Herrn Bründel gehört, das fand ich sehr gut. Er hat natürlich eine andere Problematik, in Anführungsstrichen. Wir haben aber im Endeffekt, Laufen boomt weiterhin. Die Läufe explodieren weiter, was Teilnehmeranteilen angeht. Alle großen Läufe sind voll, ob jetzt Frankfurt ist, Berlin, Halbmarathon, auch die großen Marathons. Ich glaube, die Leute haben Bock zu laufen. Dazu hat HYROX ziemlich viel ausgemacht. HYROX ist ja auch ein gigantisches Eventformat mit über 100 Events weltweit. Und dadurch, dass Laufen da mit 8x1 Kilometer so überproportional wichtig ist, haben alle und meine Kollegen einen Zulauf, was HYROX-Kunden sind, die dann gute Laufschuhe brauchen. Und die Gesundheit, die Leute wollen wirklich sich fit halten. Von daher glaube ich, ist da erstmal der Tisch gut gedeckt. Es kann im Endeffekt nur aus gesamtwirtschaftlich Krieg Unsicherheit, dass doch bei der Regierungsbildung was in die Hose geht, was wir nicht hoffen, dass da ein bisschen Seitenhiebe kommen. Aber ansonsten glaube ich, wird Laufen weiterhin eine gute Dauersportart sein, wo die Kunden wirklich auch eben immer wieder neue Schuhe brauchen. Das ist halt der Riesenvorteil, dass sich Laufschuhe halt abnutzen nach 800 bis 1000 Kilometern, sodass die Kunden wieder reinkommen. Man muss immer dranbleiben. Stillstand ist Rückschritt. Wir müssen weiterhin mit Ausdauer bei allen Themen dran sein, Community ran und aber auch im Social Media Bereich. Und ich glaube, da haben wir schon gute Rahmenbedingungen. Und ich denke, es wird ein erfolgreiches Jahr. Die Steigerungen muss man gucken, ob die noch immer möglich sind. Aber wenn alle auf Running setzen, hoffen wir natürlich nicht, dass zu viel Ware im Markt ist, weil das dann der Preisdruck kommt. Aber aktuell, glaube ich, läuft es bei allen im Moment sehr, sehr gut.
Das heißt, Jost, das wäre so dein Wachstumsziel für 2025?
Zum Schluss muss der Running Gag noch raus. Du weißt, mit Zahlen habe ich es nicht so als Ex-Banker. Hier in Frankfurt, ich erzähle dir mal die Temperatur außen. Ich glaube, heute sind es noch 10 Grad. Ja, wir werden hoffen. Natürlich, Wachstum ist immer wichtig, weil die Mitarbeiter haben Lohnsteigerungen bekommen von uns, auch wenn wir da nicht in Tarifbindung drin sind. Es wird dann freiwillig gemacht, Energiekosten. Wir wissen, glaube ich, alles, dass wir Umsatz generieren müssen und steigern müssen. Und mindestens im einstelligen Bereich muss es laufen. Von daher, wie beim Metzger, es darf auch ein bisschen mehr sein. Von daher wollen wir mal gucken, wie wir dann zum Jahresende rauslaufen.
Alles klar. Jost, dann wünsche ich dir natürlich alles Gute und viel Erfolg für die Saison, dass du deine Ziele auch erreichen kannst. Danke fürs Hiersein.
Ja, Flo, ihr habt mir sehr viel Spaß gemacht. Freut mich wirklich, dass das geklappt hat. Und ja, wir sehen uns dann wieder live, hoffentlich bei einem der nächsten Kongresse. Okay.
Auf jeden Fall. Danke, ciao.
Ciao, ciao.
Das war der SHZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.shzsport.de sowie auch auf Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts. Folgen Sie uns, um keine weitere Folge zu verpassen. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Anregungen und hören uns beim nächsten SHZ Sport Podcast.